Guten Morgen. Heute ist einiges anders als sonst, denn mein Name ist nicht Bernhard Labs, sondern Hendrik Kuhn und für gewöhnlich spiele ich in dieser Kirchengemeinde die Orgel oder wie heute die Tuba im Posaunenchor. Bernhard Labs ist derzeit noch krankgeschrieben und hat deswegen kurzfristig gefragt, ob ich für ihn den Gottesdienst machen möchte, vor allen Dingen aus dem Anlass heraus auch, dass der Posaunenchor Tengern, in dem ich auch schon seit 25 Jahren mitspiele, dieses Jahr seinen 115. Geburtstag feiert. Aus diesem Grund sitzt der Posaunenchor auch heute ganz prominent hier unten. Und ich bedanke mich, dass wir heute diesen Gottesdienst musikalisch gestalten werden. Und die Orgel bleibt heute stumm. Der Wochenspruch für den heutigen Sonntag, dem vierten Sonntag nach Trinitatis, steht im Brief an die Galater im zweiten Kapitel und lautet: Ein jeder trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Heute trage ich also die Last von Bernhard Labs und der Posaunenchor trägt die Last von mir und so werden wir heute gemeinsam diesen Gottesdienst feiern. Ich bitte darum, zwei Bändchen einzulegen, und zwar in die beiden angeschlagenen Nummern im evangelischen Gesangbuch, einmal unter der Nummer 722. Das ist der Psalm, den wir gleich gemeinsam sprechen werden. Und unter der Nummer 849. Das ist ein gemeinsames Beichtgebet, das wir anstelle des Kyrie Eleison sprechen werden. So lasst uns diesen Gottesdienst feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Lasst uns im Wechsel den Psalm sprechen unter der Nummer 722. Ich beginne und bitte euch und sie, die eingerückten Verse zu antworten. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Kommt, lasst uns anbeten. Lasst uns gemeinsam das Gebet sprechen, was wir unter der Nummer 849 finden. Ich bekenne vor dir, mein Gott, ich vergesse dich oft. Oft glaube ich nicht, dass du mich siehst. Ich höre nicht, wenn du mich rufst. Vor deinem Urteil kann ich nicht bestehen. Darum bitte ich dich, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich bekenne vor dir, mein Gott, ich bin nicht so, wie du mich haben willst. Ich täusche andere, ich denke schlecht von anderen und rede über sie. Ich übersehe ihre Not und drücke mich, wo ich helfen sollte. Darum bitte ich dich, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich bitte dich, mein Gott, lass mein Leben nicht verderben. Bringe es zurecht. Richte mich auf, wenn ich den Mut verliere. Rette mich, wenn ich verzweifle. Hilf mir, deiner Gnade zu vertrauen. Gott sieht unsere Schuld an, aber er vergibt sie uns. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir setzen uns, wir danken Gott für seine Gnade und loben ihn mit dem nächsten Lied. Wir finden es im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 644 und wir singen die Strophen. Anfängerfehler. 1 und 2.
Thank you.
Lass uns beten. Allmächtiger Gott, die eigene Schuld sehen, die Schmach des Nächsten erkennen, den Zorn runterschlucken. Das fällt uns nicht leicht. Du weißt um unsere Schwäche und wir suchen deswegen immer wieder dein unergründliches Erbarmen. Lass uns immer wieder neu deine Gegenwart spüren. Das brauchen wir so dringend im Umgang miteinander, hier in deiner Gemeinde, in den Chören und Kreisen und im Alltag. Sei du nun auch in diesem Gottesdienst bei uns. Öffne unsere Ohren, Augen und Herzen für dein gutes Wort von der Vergebung. Darum bitten wir dich im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Einem anderen Menschen nicht mehr unter die Augen treten zu wollen, weil man seine eigene Schuld erkannt hat und sich schämt, ist der erste Schritt zur Buße. Auch Josefs Brüder erkennen nach vielen Jahren, dass sie ihm Unrecht getan haben und bitten um Vergebung. Wir hören davon im ersten Buch Mose im 50. Kapitel. Als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie dachten: Hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend, sonst wird er uns all das Böse heimzahlen, das wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm mitteilen: Dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, dir zu sagen: Vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld. Ja, sie haben dir Böses getan. Nun vergib ihnen dieses Unrecht. Sie dienen doch dem Gott deines Vaters. Als Josef das hörte, fing er an zu weinen. Da gingen seine Brüder zu ihm, warfen sich vor ihm nieder und sagten: Wir sind deine Knechte. Aber Josef sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird: ein großes Volk am Leben erhalten. Deshalb fürchtet euch nicht. Ich werde für euch und eure Kinder sorgen. Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Halleluja. Herr, lass mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort, dass ich antworten kann dem, der mich schmäht, denn ich verlasse mich auf dein Wort. Halleluja. Alle Mitmenschen so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden will, ist die goldene Regel, an die Christinnen und Christen sich halten müssen. Dass auch Gott einst nach unserem eigenen Maß messen wird, davon spricht Lukas in seinem Evangelium im 6. Kapitel. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben. Ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen, denn nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch zugemessen werden. Er sprach aber auch in Gleichnissen zu ihnen. Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. Warum siehst du nicht den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du selbst den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen.
Danke, Ute, für die Lesung. Als nächstes Lied vor der Predigt wird der Posaunenchor ein Instrumentalstück spielen. Es heißt, lege deine Sorgen nieder. Und der Text geht so. Lege deine Sorgen nieder. Leg sie ab in meiner Hand. Du brauchst mir nichts zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt.
Eine tolle Zusage, die Gott uns da macht. Wenn das immer so einfach wäre, die Sorgen einfach nehmen und über Bord werfen, ich kann das nicht.
Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder. Frieden habe ich dir gebracht.
Ängste habe ich, ja. Schaffe ich die nächste Prüfung? Lachen mich die anderen aus, wenn ich jetzt nicht mitziehe? Das ist für mich noch kein Frieden.
Lege deine Sünden nieder. Gib sie mir in deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich habe für sie bezahlt.
Sünden? Wo habe ich denn gesündigt? Wenn der andere mir so doof kommt, klatscht es halt. Das sehe ich jetzt nicht ein, dass das falsch sein soll.
Lege deine Zweifel nieder. Dafür bin ich viel zu groß. Hoffnung gebe ich dir wieder. Lass die Zweifel einfach los.
Zweifel kenne ich auch. Gerade zweifle ich an mir selbst. Jeden Tag zweifle ich an mir selbst. Damit komme ich wirklich nicht oft klar.
Lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen. Nichts ist für deinen Gott zu groß.
Ja, vielleicht doch. Vielleicht sollte ich mich nicht immer an allem festbeißen. Vielleicht kann ich wirklich nicht alle Probleme selbst lösen. Danke Gott, dass du mir helfen möchtest. Das nehme ich gerne an.
Wir hören den Posaunenchor. Der Predigttext steht im ersten Buch Samuel, im 24. Kapitel. Auch David zog weiter und blieb in den unzugänglichen Bergen bei En-Gedi. Kaum hatte Saul die Philister wieder aus dem Land vertrieben, da wurde ihm gemeldet, David ist jetzt in der Wüste von En-Gedi. Saul wählte 3000 Elitesoldaten aus ganz Israel aus und machte sich auf die Suche nach David und seinen Leuten. Als sie in der Nähe des Steinbockbergs vorbeikamen und dort bei den eingezäunten Schafweiden eine Höhle fanden, ging der König hinein, um seine Notdurft zu verrichten. Ausgerechnet im hintersten Winkel dieser Höhle hatten David und seine Männer sich versteckt. »Das ist die Gelegenheit, David«, flüsterten einige von ihnen ihrem Anführer zu. Der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern. Jetzt kannst du mit ihm tun, was du willst. Da schlich sich David nach vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte wild. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er: Der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König gewählt. David verbot seinen Männern, sich an Saul zu vergreifen. Nach einer Weile verließ Saul die Höhle wieder, um seine Suche fortzusetzen. David ließ ihm einen kleinen Vorsprung, trat dann zum Ausgang und rief: Mein Herr und König! Saul drehte sich um. David verneigte sich tief vor ihm und warf sich zu Boden. Dann begann David zu reden. Warum glaubst du denn dem Geschwätz einiger Leute, die behaupten, ich wolle dich ins Verderben stürzen? Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass es nicht wahr ist. Vorhin in der Höhle hat der Herr dich mir ausgeliefert. Meine Leute wollten mich dazu verleiten, dich umzubringen. Doch ich habe dich verschont. Ich dachte, niemals kann ich meinem König etwas antun, denn er ist vom Herrn selbst auserwählt worden. Schau, mein Vater, was ich hier in der Hand halte. Ein Zipfel deines Mantels. Den habe ich abgeschnitten, anstatt dich zu töten. Glaubst du jetzt, dass ich kein Verräter bin und nichts Böses gegen dich im Schilde führe? Ich habe dir nichts getan und trotzdem verfolgst du mich und willst mich beseitigen. Der Herr soll Richter sein und entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Er soll dich für das Unrecht bestrafen, das du mir antust. Ich aber werde dir kein Haar krümmen. Schon ein altes Sprichwort sagt: Nur Verbrecher begehen Verbrechen. Nein, von mir hast du nichts zu befürchten. Wer bin ich schon, König von Israel, dass du mich verfolgst? Warum jagst du mir hinterher? Ich bin doch so unbedeutend wie ein toter Hund, ja, wie ein winziger Floh. Der Herr soll unser Richter sein. Er soll entscheiden, wer von uns im Unrecht ist. Möge er mein Fürsprecher sein und mir zu meinem Recht verhelfen. Da begann Saul zu weinen und er rief: Bist du es wirklich? Mein Sohn David, du bist ein besserer Mensch als ich. Du bist gut zu mir, obwohl ich dich schlecht behandelt habe. Gerade heute hast du wieder bewiesen, wie großmütig du bist. Obwohl der Herr mich dir ausgeliefert hat, hast du mich nicht umgebracht. Wer lässt schon seinen Feind unbehelligt laufen, wenn er ihn einmal in seiner Gewalt hat? Der Herr möge dich für deine Großzügigkeit belohnen. Bis hierhin der Predigttext. Szenenwechsel. Ein Blitz hat die trockene Savanne in Brand gesetzt. Die Flammen lodern hoch rund um den Königsfelsen. Auf seiner Spitze zwei Löwen. Jeder bereit, jetzt zuzuschlagen. Der Jüngere geht auf den Älteren zu. Warum sollte ich dir glauben? Du hast mir mein ganzes Leben lang nur Lügen erzählt. Der ältere Löwe weicht zurück. Was hast du jetzt nur vor? Du wirst doch deinen eigenen Onkel nicht umbringen. Einen Augenblick lang hängt die Frage in der Luft. Dann entspannt der Jüngere sich kaum merklich und antwortet: Nein, Skar, ich bin nicht wie du. Eine Szene aus einem der berühmtesten Zeichentrickfilme überhaupt, Der König der Löwen. Der Geschichte des Löwenprinzen Simba, der durch die Intrigen seines bösen Onkels Scar von zu Hause vertrieben wird. Erst als Erwachsener bringt Simba den Mut auf, begleitet von seinen Freunden in die Heimat zurückzukehren und seinen Anspruch auf den Thron durchzusetzen. Als Simba klein war, hat sein Onkel Scar den König Mufasa getötet, der sein Bruder war. Aber auf dieses Niveau will sich Simba nicht hinabbegeben. Er will nicht für den Tod eines Angehörigen verantwortlich sein. Er zeigt jetzt Größe in diesem Augenblick des Ausgeliefertseins seines Onkels. Wer die Erzählung von David und Saul neben diese Filmszene aus dem König der Löwen legt, der wird schon einige Parallelen finden. Scar, der böse Löwe, und Saul sind beides in Ungnade gefallene Könige, die ihre Macht missbrauchen. Im Unterschied zum bösen Löwen Scar, der sich auf den Thron geputscht hat, ist Saul aber ein rechtmäßiger König, der Gesalbte des Herrn. Doch beide, Scar und Saul, sind im entscheidenden Moment ihrem Gegenüber vollkommen ausgeliefert. Simba hätte Scar töten können. David hätte Saul töten können. Aber beide sehen von dieser Bluttat ab, verschonen das Leben desjenigen, der ihnen nach dem Leben trachtet. Wie man dieses Verhalten bewertet, darüber kann man diskutieren. Denn wer auf Macht und Stärke setzt, wer im Zweifelsfall immer seine Interessen mit Druck und Gewalt durchsetzt, der mag Simbas und Davids Verhalten als Schwäche auslegen. Nach dem Motto, die beiden hatten einfach nicht genug Mumm. Aber wer so denkt, liegt daneben. Schauen wir noch einmal auf die Erzählung von David und Saul. David sagt, dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete. Daran erkenne und sieh, dass nichts Böses in meiner Hand ist. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du verfolgst mich, um mich zu töten. Für David ist sein Verhalten eine Rechtfertigung. Er wird verfolgt und geächtet und will beweisen, dass er das nicht verdient hat. Er hätte es so leicht gehabt, Saul zu töten, indem er sein Leben verschont und ihm nur ein Stück aus der Kleidung herausschneidet, will er aber beweisen, dass er zu Unrecht verfolgt und gejagt wird. Er ist überhaupt nicht an Sauls Tod interessiert und er will auch nicht zu dem Verräter werden, als der er ja bereits dargestellt wird. Und Saul, der bestätigt, dass David richtig lag. Du bist gerechter als ich, sagt er. Du hast mir Gutes erwiesen und ich habe dir nur Böses gezeigt. Saul gibt zu, dass er David zur Strecke bringen wollte. Er gibt zu, dass er David als seinen Feind ansieht. Am Ende steht da also ein frommer Wunsch für David. Und vorerst lässt Saul auch von seiner Jagd nach David ab. Rund 1000 Jahre nach der Begegnung zwischen Saul und David in der Höhle wandert ein junger Mann durch Galiläa. Vom Beruf ist er eigentlich Zimmermann. Aber den Job hat er aufgegeben. Nun zieht er, begleitet von einigen Vertrauten durch die Gegend und predigt. Und eine seiner Predigten geht so, wir haben es vorhin gehört. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Was Jesus hier sagt, ist so etwas wie die moralische Grundlage für Davids Verhalten. Wer freundlich zu anderen ist, dem werden die anderen wohl auch eher freundlich gegenübertreten. Wer gemein ist, mordlüstern wie Saul, der kann kaum Nachsicht oder Freundlichkeit erwarten. Und darin liegt jetzt genau die Stärke von David. Er durchbricht dieses System. Er weiß ja, dass Saul ihm Böses will, aber er reagiert darauf erst gar nicht. Er legt einen neuen Maßstab an. Statt Sauls Verhalten zu spiegeln, ihm also genauso zu begegnen, wie ihm begegnet wird, nimmt er den Maßstab, mit dem er selbst behandelt werden möchte. Er ignoriert Sauls Schlechtigkeit einfach und verhält sich so, wie er sich wünscht, dass Saul sich verhält. Und Saul, der ist völlig überfordert von dieser Güte. Aber er dankt es David. Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast, sagt er. Für David und für Jesus liegt die Begründung für den nachsichtigen und barmherzigen Umgang mit anderen Menschen bei Gott. Gott selbst ist gnädig und barmherzig. Also sollen wir Menschen uns genauso benehmen. Beim König der Löwen fehlt der Bezug zu Gott. Aber die Botschaft ist die gleiche. Ich bin nicht wie du, sagt Simba zu Scar. Er meint damit, ich benehme mich nicht so wie du. Ich will mich nicht auf dein Niveau herablassen. Simba erkennt etwas, das für uns heute selbstverständlich ist, früher aber eine unerhörte Idee war, nämlich, dass jeder Mensch bzw. jeder Löwe gleich viel wert ist, unabhängig von dem, was er tut. Kein Mensch soll einfach so einen anderen verurteilen. Das bleibt Gott überlassen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir, prophezeit David Saul. Der Herr wird Richter sein. Er erkennt darin eine Art Entlastung. Einen Menschen zu richten, das muss gar kein anderer Mensch übernehmen. Das macht Gott. Kaum jemand kommt heute in die Verlegenheit, seinen Feind umzubringen, zu wollen oder überhaupt zu können. Gott sei Dank sind diese Zeiten heute andere. Aber die Grundeinstellung, die David an den Tag legt, ist es wert, auch heute weiterzuleben. Denn es steht niemandem von uns zu, sich an seinen Mitmenschen zu vergreifen. Und gemeinsam zu leben ist mit Sicherheit leichter, wenn jeder einhält, was Jesus seinen Zuhörern damals mitgegeben hat. Nämlich seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Mich beeindruckt diese Lesart der Geschichte von David, wie er Saul, auf Deutsch gesagt, beim Scheißen den Stoff aus der Buchse schneidet. Eigentlich sollte der Text den Machtanspruch des zukünftigen Königs David sichern und gründen. Aber tatsächlich, es ist auch einfach ein Text vom Zurückstecken, Zorn herunterschlucken, die Macht, die einem gegeben ist, nicht einfach ausspielen und die Hoffnung, dass das Gegenüber dieses Verhalten spiegelt und mir dann genauso begegnet. Und eigentlich ist dies ja der Maßstab für unser christliches Handeln. Wenn es nötig ist, ist man flexibel, so wie heute. Dann stelle ich mich hier halt hin und spiele nicht die Orgel. Und der Posaunenchor kommt hier halt runter, damit ich mitspielen kann. So einfach kann es sein. Keine Diskussion. Und überhaupt, der Posaunenchor oder hier in Schnathos kann man ja sagen, die Posaunenchöre leisten ihren Dienst seit eh und je. Und der Posaunenchor Tengern nun seit 115 Jahren nach eben diesem Motto, nämlich ehrenamtliche Arbeit, das gütige, barmherzige Gesicht des Christentums unter die Leute zu bringen. Und innerhalb des Posaunenchores, da gibt es den einen, der schon seit einiger Zeit die Geburtstagskinder abtelefoniert, um mit ihnen den besten Termin für ein Geburtstagsständchen zu vereinbaren und dabei wirklich sehr flexibel sein muss und auch häufig ruhig bleiben muss. Oder den anderen, der seit Jahrzehnten die Jungbläserausbildung macht und dabei bestimmt auch oft sehr viel Geduld haben und seinen Ärger herunterschlucken muss, wenn die Jungbläser offensichtlich wieder nicht geübt haben. Oder nach einigen Monaten resigniert die Flinte ins Korn oder besser die Trompete wieder in den Kasten schmeißen. Oder unser Chorleiter, wenn er nach einem langen Tag auf der anstrengenden Arbeit zur Chorprobe kommt und dann der Tenor wieder die Pause zu kurz spielt und zu früh einsetzt. Jeder muss immer irgendwo zurückstecken und flexibel sein, aber am Ende ist es doch auch immer gut und macht Freude. Wie gut, dass es bei uns im Posaunenchor oder überhaupt in unserer Kirche nicht um Sieg oder Leistung geht, so wie im Fußball derzeit oder wie im Fußball generell. Wie schön, dass in der Kirche und bei Gott nichts am Können liegt oder an einer Frist oder an einer Stärke oder ob die Achtel nun geswingt oder gerade gespielt werden. Wir können einfach barmherzig sein. Easy going, locker durch die Hose. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied unter der Nummer 412. Ja, unter der Nummer 412. Während dieses Liedes werden wir den Klingelbeutel einsammeln. Wer ist dafür zuständig? Klingelbeutel, super, ihr könnt schon mal losgehen. 412, die Strophen 1 und 4 und 6 und 7, so jemand spricht, ich liebe Gott. 1 und 4 und 6 und 7. wollen zweier Gemeindeglieder gedenken, die wir in der letzten Woche zur letzten Ruhe gebracht haben und erheben uns dazu. Aus diesem Leben in die Ewigkeit abgerufen wurde Titus Maschmeyer, verstorben im Alter von 11 Jahren. Ihm gilt das Wort seiner Taufe aus Psalm 91, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Und Elisabeth Werkmeister, geborene Kammerer, sie ist verstorben im Alter von 91 Jahren. Ihr geht das Wort aus dem 1. Korintherbrief. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du hast jedes Leben, sei es lang oder sei es kurz, in deiner Hand. Und du hast uns versprochen, dass du dieses Leben nie wieder loslassen wirst. Das soll auch Trost sein für die Angehörigen von Titus Maschmeyer und Elisabeth Werkmeister. Zeige du ihnen deine Gnade und die Hoffnung auf ein ewiges Leben bei dir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Noch im Stehen wollen wir gemeinsam singen von dem Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, die 5. Strophe im Gesangbuch unter der Nummer 652. 652, Strophe 5. Lass uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen ins Reich des Todes, unter dem Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wir wollen miteinander und füreinander beten. Gott, Vater allen Lebens, du hast jedem hier das Leben geschenkt. Wir bitten dich,
Lass uns einander sehen, so wie du uns siehst. Hilf uns auch denen, die wir nicht mögen, mit Respekt und Achtung gegenüberzutreten. Gott, Jesus Christus, Erlöser allen Lebens, du hast uns Gottes Barmherzigkeit gezeigt. Wir bitten dich für alle, die unbarmherzig behandelt werden, für alle, die vernachlässigt, missbraucht, unterdrückt werden. Gib ihnen Kraft, durchzuhalten. Gib ihnen Gelegenheit, ihren Peinigern zu entkommen. Gib ihnen Mut und Hilfe, sich eine neue Zukunft zu bauen. Gott, Heiliger Geist, Atem allen Lebens, du durchdringst die Welt bis in den letzten Winkel. Wir bitten dich für alle, die Macht haben und für alle, die machtlos sind. Erinnere die Mächtigen an ihre Verantwortung. Sei bei ihnen und hilf ihnen, gute Entscheidungen zu treffen, auf denen dein Segen ruhen kann. Hilf allen, die sich machtlos fühlen, die Gewalt über ihre Zukunft und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Dreieiniger Gott, jeder von uns hat Dinge im Kopf und auf dem Herzen, Gedanken und Gefühle voller Freude und Licht, voller Schatten, Angst und Schmerz. Hilf uns, gute Wege zu finden. Begleite uns in Zeiten der Freude. Steh uns bei in Zeiten der Angst. Wir beten mit Jesu Worten. Vater unser, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Die Kollekte am Ausgang durften wir als Posaunenchor an unserem Jubiläumstag bestimmen. Und wir bestimmen sie für Bläserarbeit, und zwar für den Verein Brass for Peace. Manche kennen den Verein, manche vielleicht auch nicht. Erster Vorsitzender ist Pfarrer Eberhard Helling aus Lübbecke. Brass for Peace arbeitet als Verein eng mit dem Berliner Missionswerk zusammen. Brass for Peace ermöglicht seit 2008 Kindern der lutherischen Schule Talita Kumi, der Dal al-Kalima-Schule Bethlehem und der evangelisch-lutherischen Schule Beit Sahur, die alle im Westjordanland in Palästina liegen, das Erlernen eines Blechblasinstrumentes. Ziel ist es, neben allem Musikalischen, vor allem auch die Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, das Musizieren beeinflussen und das Sozialverhalten der Kinder positiv zu beeinflussen. Sie sind begeistert bei der Sache. Jugendliche Bläserinnen und Bläser von Brass for Peace waren zwei Wochen in einer Bläserbegegnungsfreizeit über die Mauer im Jahr 2015, waren sie hier in Deutschland zu Besuch, und 2016 fand der Gegenbesuch der deutschen Bläserinnen und Bläser in Palästina statt. Brass for Peace arbeitet in Deutschland komplett ehrenamtlich und ist zur langfristigen Finanzierung der Bläserarbeit in der Region Bethlehem auf Spendengelder angewiesen. Wir danken herzlich im Namen dieser Vereinigung für eure Unterstützung am Ausgang in den Holzkästen. Dann darf ich abkündigen, die Kollekte am vergangenen Sonntag betrug 88,09 €. Das schaffen wir heute besser. Im Klingelbeutel waren 138,91 €, im Opferstock 61,22 €. Geburtstagsgaben 2x30, 40, 2x50 und 100 €. Anlässlich einer eisernen Hochzeit 200 €. dann lade ich ein zum Sonntag in der nächsten Woche, am 30. Juni, dem 5. Sonntag nach Trinitatis. Da findet ein Familiengottesdienst im Gemeindehaus Tengern statt um 10.30 Uhr zusammen mit dem Kinderchor Sound Kids. Dazu herzliche Einladung. Darüber hinaus, ich habe es vorhin kurz angedeutet, spielt ja derzeit immer auch noch die deutsche Nationalmannschaft und wieder ein Erwartens ist sie auch weitergekommen. Dementsprechend ist heute erstmal noch das letzte Gruppenspiel, das im Gemeindehaus Schnathorst übertragen wird. Und das Achtelfinale wird auch noch als Public Viewing-Veranstaltung gezeigt am nächsten Samstag. Je nachdem, ob sie Gruppenerster oder Gruppenzweiter werden. Derzeit sieht es nach Gruppenerster aus, wenn mich nicht alles täuscht. Wird es dann Samstag 21 Uhr werden. Zu all diesen Veranstaltungen herzliche Einladung. Zum Abschluss möchten wir noch einmal zusammen singen. Das Lied Danket dem Herrn unter der Nummer 333. Der Posaunenchor, das habt ihr wahrscheinlich jetzt gerade gemerkt, hat ein paar längere Vorspiele rausgesucht. So auch hier und lässt sich nicht lumpen, auch nach den drei gesungenen Strophen noch ein Nachspiel zu spielen. Wir singen die Strophen 1, 2 und 6 aus dem Lied 333.
Thank you.
Dann wollen wir uns unter Gottes Segen stellen. Gott segne dich und er behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Nehmt gerne wieder Platz zum Nachspiel. Am Ausgang ist jetzt auch schon das Kirchcafé gedeckt, dazu herzliche Einladung. Der Posaunenchor spielt jetzt zum Ausgang etwas Passendes zu Brass for Peace, was mir jetzt erst auffällt. Es ist ein hebräisches Ausgangsstück. Ose Shalom Bim Romav, der Frieden gibt in den Höhen. Das gibt ein bisschen Schwung und danach bei einer Tasse Kaffee einen schönen Sonntag euch allen.